Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Zeichen der Zeit. Bei mir im Studio sitzt Gabriele Kubi. Guten Tag, Frau Kubi.
Tag.
Unser Thema heute ist ein Zeichen der Zeit, was von vielen erkannt ist, der Relativismus. Der derzeitige Papst, Papst Benedikt XVI., bezeichnet den Relativismus als die größte Gefahr unserer Zeit. Frau Kubi ist Soziologin und Buchautorin. Was ist eigentlich Relativismus, Frau Kubi?
Ja, das ist so ein Begriff, der eigentlich so neutral klingt. Ja, das ist so ein philosophischer Begriff. Eigentlich kann sich niemand was darunter vorstellen. Und der Papst sagt, es ist die große Gefahr unserer Zeit. Und es ist ein philosophischer Begriff, der sagt, alles ist in Beziehung zueinander und nur aus der Beziehung, was eins zum anderen hat, können wir ableiten, was es ist. Und das Gegenpol zu Relativismus ist, es gibt was Absolutes. Gott ist absolut. Und wenn ich sage, es gibt nur die Beziehung der Dinge zueinander, dann ist Gott vollkommen ausgeblendet. Dann gibt es Gott nicht mehr, es gibt nicht mehr das Absolute und es gibt auch nicht mehr den absoluten Maßstab. Wenn es Gott nicht gibt, sagt Dostojewski, ist alles möglich. Und tatsächlich tun die Leute, oder der ganze Zeitgeist ist ja darin befangen, die diese Ideologie internalisiert haben, ohne überhaupt zu wissen, was sie da aufgenommen haben, sagen, es gibt keinen absoluten Maßstab für Gut und Böse. Es wird gar nicht mehr diskutiert, ob es Gott gibt. Zu früheren, im letzten Jahrhundert, gab es heiße Diskussionen unter Theologen und unter Intellektuellen, gibt es Gott oder gibt es nicht. Es wird überhaupt nicht mehr diskutiert, sondern es wird einfach ausgeblendet und es wird gesagt, es gibt keinen absoluten Maßstab mehr und das wird als gut befunden.
Ja, eine solche Bewegung, die dieser Überzeugung entspricht, ist ja die New Age-Bewegung. Auch sie kann man als Zeichen der Zeit verstehen, auch wenn sie schon mittlerweile an die 30 Jahre alt ist. Die New Age-Bewegung, sozusagen die Religion des Relativismus, wie würden Sie diese Bewegung beschreiben?
Also New Age ist älter als, das ist im Ganzen, das gibt es die Wurzeln, das gibt's, ist im 18. Jahrhundert, hat es schon begonnen mit Theosophie und Blavatsky und so weiter und so fort. Also das ist natürlich auch immer ein Strom, der da einmündet, genauso gut wie der Relativismus lange Wurzeln hat. Aber so richtig, dass das so richtig die Gesellschaft ergriffen hat, das ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Es hat in Amerika Fuß gefasst. Und ich bin damit in Berührung gekommen, als ich 1977 eine Reise durch Amerika gemacht habe. Ich habe einen Auftrag bekommen von der Zeitschrift Geo über spirituelle Kommunen zu schreiben. Die Leute haben sich überall in Kommunen zusammengetan. Jeder seine eigene Spiritualität. Und die Idee war, wenn alle Religionsstifter dieser Erde gleichermaßen geehrt werden. Die Vorstellung war, wir machen einen großen Tempel und da sind sie alle drin, Buddha und Zoroastra und Christus und so weiter und Mohammed.
Sozusagen Patchwork-Religion.
Ja, dann haben wir Frieden. Und jeder glaubt sich das zusammen, was er gerade, irgendeiner, der da zum Führer oder zum Guru wird, gerade für richtig hält. Und tut sich aus der ganzen Welt, das war ja früher nie, ja, dass wir in der ganzen Welt Zugang hatten zu sämtlichen spirituellen Traditionen, die normalerweise für einen Ort sind, ja, und die Anforderungen dann auch stellen. Buddhismus war für einen bestimmten Raum und ist eine strenge Form, diesen Weg zu gehen. Jetzt plötzlich ist alles offen, wir suchen uns raus, was wir brauchen können.
Heißt, liegt dann die Attraktivität dieses Modells in der Individualisierung der Religion?
Es ist eine komplette Individualisierung der Religion. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten. Also das Gottesbild ist völlig anders, als es in dem Christentum ist. Gott, und darin war ich auch befangen. Also ich will das nochmal an meine eigene Geschichte anbinden. Ich bin damals begeistert gewesen von New Age, weil die Friedenssehnsucht drin investiert ist. Und habe dann 20 Jahre auf meiner ganzen Suche, bis ich schließlich zum katholischen Glauben gekommen bin, in diesem Geisteshaltung mich bewegt, Bücher gelesen, Bücher übersetzt, gedolmetscht, war in dieser Geisteshaltung drin, habe mich Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, nicht in einer Methode verfangen. Sei es Reiki, sei es Yoga, sei es Pendeln, sei es Tarot oder was es alles gibt oder Horoskope. Ich habe das so berührt, habe gewusst, es gibt es und bin wieder davon weggegangen. Gemeinsam ist dem allen, dass das Gottesbild so ist, es ist kein personaler Gott, das wird sogar abgewertet, die Christen, die da an den Vater glauben, sondern Gott ist Energie. Und Liebe ist nicht eine Tat, mit der ich, die auch Überwindung kostet und Verzicht vor allem kostet, sondern Liebe ist auch nur ein Vibration Level, eine Schwingungsebene. Und wenn ich genügend meditiere, dann komme ich in diese hohe Ebene, in diese hohe Schwingung und tauche in die göttliche Liebe ein. Das ist ein gemeinsamer Aspekt von all diesen, von der ganzen Bewegung.
Sie haben gerade angesprochen, das Christentum sozusagen in Verbindung mit dem New Age. Es ist ja, Sie sagen in einem Aufsatz, den Sie geschrieben haben, dass das New Age eigentlich alles zulässt, außer das Christentum. Warum ausgerechnet wird das Christentum zum Zielobjekt, zum sozusagen Feindbild Nummer eins dieser Bewegung?
Ja, darf ich vorher noch ein paar Sachen das noch mehr charakterisieren, was die Grundlagen von diesem ganzen New Age sind, weil diese ganzen Geisteshaltungen eingedrungen sind in die ganze Gesellschaft. Das ist Mainstream und es ist auch in die Kirche reingegangen. Wenn es keinen Gott gibt, wenn es nur Energie gibt, was ist dann überhaupt das Ziel der menschlichen Existenz? Ja, was passiert denn eigentlich nach dem Tod? Und da hat diese New Age-Bewegung eigentlich die östlichen Vorstellungen aufgenommen, dass der Mensch nach erstens mal Reinkarnation, ja, und zwar nicht in der strengen Form, in dem das im Buddhismus gelebt werden, wo das ein Leidenszustand ist, sondern wir werden halt immer wiedergeboren. Und dann irgendwann tauchen, entweder verschmelzen wir mit der göttlichen Energie oder wir tauchen ins Nirvana ein und lösen, unser Selbst löst sich auf. Das ist weniger bedrohlich, allerdings auch sehr viel weniger verheißungsvoll als das Christentum, was uns beruft zur himmlischen Hochzeit, wo wir dann wirklich das Selbst sind nach diesem leidvollen Erdenleben, wie Gott uns gedacht hat, ja. Aber wir bleiben als Selbst existent, wir lösen uns nicht auf und sind berufen zur himmlischen Hochzeit. Wie wunderbar. Ja, wie viel schöner als die Idee, dass wir uns auflösen. Und es ist aber auch viel weniger bedrohlich als ewige Verdammnis. Ja, also diese harte Sache, worauf es in unserem Leben ankommt, dass es eben ewiges Leben oder ewige Verdammnis sein könnte, das ist aufgelöst. Ach, wir tun uns immer wieder inkarnieren. Verliert es so seinen Schrecken. Es macht es auch bequem.
Sie beschreiben ja damit Phänomene, die bis heute eigentlich an Aktualität nicht eingebüßt haben. Das sind ja tatsächlich Glaubenssätze, die gerade unter der jungen Generation heute noch weit verbreitet sind. Es ist aber wiederum genauso verbreitet, diese Haltung, dass unsere Gesellschaft sicherlich nicht auf dem richtigen Weg ist. Viele haben ein sehr pessimistisches Verständnis von unserer Zeit. Viele sehen die Menschheit im Ganzen, sage ich jetzt mal, oder auch von der Gesellschaft in unserem Breitengraden nicht auf dem richtigen Weg. Warum kommen dann keine Zweifel am Relativismus? Oder eine weitere Frage, warum ist das dann nicht sozusagen der große Zulauf für das Christentum, was ja dann, wie Sie gerade gesagt haben, eine sehr verheißungsvolle Vision aufzeigt?
Weil das Christentum, also ein Wert, mit dem das alles sozusagen reingetrieben wird in die Gesellschaft, bis ja ganz weit in die Kirche rein, diese ganzen Glaubenshaltungen sind ja in der Kirche drin, ist Toleranz. Das heißt, dass der höchste Wert ist, und das ist immer mit dieser Idee, dann haben wir Frieden, wenn wir alles annehmen, und der Toleranz wird behauptet, widerspricht das Christentum, was sagt, wir haben die ganze Wahrheit. Wenn man näher hinschaut, und da hört jede Toleranz auf, es wird unterstellt und dann auch sofort immer gesagt, Hexenverbrennung, Inquisition und so weiter.
Die üblichen Vorurteile.
Es wird unterstellt, wenn wir Christen sagen, wir haben die ganze Wahrheit, dann fangen wir an, mit der Keule in der Hand den Leuten auf den Kopf zu schlagen und zu sagen, entweder du bist Christ oder du stirbst, so also übersteigert und karikiert ausgedrückt. Ja, es wird uns unterstellt, wenn wir an Wahrheit glauben, dass Jesus Christus die Wahrheit offenbart hat, dass wir dann Friedensstörer sind. Und das ist gelogen. Es ist nicht wahr. Es gibt Verfehlungen in der Kirche, die immer aus Sündern besteht. Wir Christen wissen, wir sind Sünder vom Erd, wir sind gefallene Menschen. Wir bleiben Sünder. Wir ringen damit. Und es gab Verfehlungen in der Kirche. Aber warum diejenigen, die auf die Hexenverbrennung und das Furchtbare, was in der Kirche war, schauen, warum sehen sie nicht diesen Strom von Heiligen und Märtyrern in der Kirche? Ja? Der ist ausgeblendet.
Ja, Sie haben ja einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Sind Märtyrer intolerant? Vielleicht sollten wir den Begriff der Toleranz hier noch einmal klären, weil es ja schon einen Unterschied gibt, wie ihn Philosophen aufgreifen oder auch eben Leute, die etwas mehr darüber nachdenken und wie das heutige Verständnis ganz allgemein von Toleranz ist. Können Sie da noch mal differenzieren?
Toleranz im Wortsinn heißt eigentlich tolerare, tragen und ertragen. Das heißt, das ist eine sekundäre Tugend. Das heißt, wenn Sie jetzt völlig anders darüber denken, über Wahrheit und sagen, Christus ist einer unter anderen und ich überzeugt bin, Christus ist die Wahrheit, dann ist es für mich ein Schmerz. Weil ich ja die Liebe, ich liebe Christus und ich erkenne, was diese Liebe für uns Menschen sein könnte. Und jetzt sitzt jemand da und sagt, naja, Mohammed ist genauso gut oder machen wir doch mal ein bisschen Buddhismus oder so weiter. Dann ist das für mich Schmerz. Und zwar, je wichtiger sie mir sind, umso mehr Schmerz ist es für mich. Ja? Also wenn meine Kinder anders denken in diesen Punkten, ist es ein ganz großer Schmerz. Jetzt liebe ich sie aber trotzdem. Ja? Und das ist das, was Toleranz heißt. Das dann ertragen zu können, in der Liebe zu bleiben und trotzdem ertragen zu können, dass der Mensch anders denkt als ich. Damit sind wir immer konfrontiert. Und Augustinus hat es ein für alle Mal auf den Punkt gebracht, indem er sagt, die Sünde hassen und den Sünder lieben. Und das ist eigentlich die Qualität von Toleranz. Toleranz sagt nicht, höre auf zu glauben, dass es Wahrheit gibt, höre auf an Gott zu glauben, höre auf dich zu bemühen, Gut und Böse zu unterscheiden. Das hat mit Toleranz eigentlich überhaupt nichts zu tun. So wird es aber verwendet. Es wird verwendet zur Legitimierung der Sünde. Jeder darf selbst entscheiden, was gut und böse ist. Ja. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist die Ursünde.
Ja? Ja, mir scheint ein Aspekt, bevor wir dann weitergehen in dieser Frage, weil Toleranz ja doch sehr stark mit Wahrheit zu tun hat, das haben Sie gerade schon ausgeführt, aber ein Aspekt noch in der Unterscheidung zwischen New Age und eben Christentum ist ja sicherlich auch die Rolle, die das Leiden spielt in beiden Religionen. Sie haben gerade eben selber ausgeführt, dass zum Beispiel die Reinkarnation aus den östlichen Religionen entnommen wird, aber nicht als etwas, was eigentlich qualvoll sein kann für den Menschen, sozusagen verdammt sein, immer wieder geboren zu werden und immer wieder die Leiden der Erde durchzumachen, sozusagen, sondern eben als etwas, was schön ist. Und sozusagen dieser Leidensteil wird rausgenommen. Welche Rolle spielt Ihrer Ansicht nach, oder wie haben Sie das erkannt, auch in Ihrem Weg, welche Rolle das Leiden im christlichen Verständnis spielt und welche Rolle das Leiden, oder ob es überhaupt eine Rolle spielt, in der New Age-Bewegung?
Ja, es ist eine völlig andere Auffassung von Leid. Warum das, die Idee des Karmas, die ja mit der Reinkarnation verbunden ist, so attraktiv ist. Also erstmal machen die Leute ja Reinkarnationsseminare, wo sie dann ihre vergangenen Leben angeblich wieder erfahren. Und sie waren eigentlich in der Regel ägyptische Prinzessinnen und nicht Sklavin oder sowas, ja? Durch die Bank eigentlich, ja? Deswegen wäre es ja toll, also vielleicht mal sehen, was das nächste Leben bringt, ja? Dazu kommt die Idee des Karmas und das ist alles unglaublich verwässert. Das wird bei uns alles nur so mundgerecht gemacht, damit wir unseren Egoismus ausleben können. In den eigentlichen, da wo es herkommt, sind das alles sehr strenge Konzepte. Ja. Und für uns, und das Karma ist so attraktiv, aha, wir leiden, weil wir im Leben vorher schlecht gelebt haben. Das würde eigentlich auch heißen, jetzt sollte ich mich ziemlich bemühen, gut zu leben. Ja? Führt aber irgendwie nicht dazu. Es macht keinen Sinn, wenn ich jemand Leidendem begegne oder den ganzen Holocaust, soll ich den Juden sagen, sie sind alle vergast worden, weil sie alle so schlecht gelebt haben? Da kommt es sofort an die Wand. Ja? Da merkt man sofort, was anderes dahinter. Natürlich kommt man dann auch, wenn man diese Gräuel anschaut, sofort an die Frage, die Theodizee-Frage, wie kann der liebende Gott dieses Leiden zulassen?
Frage, die sich ja durchaus vor allen Dingen junge Leute stellen.
Und es ist natürlich die Frage, ja? Also wenn es hieße, werde Christ und dann hast du Glück in diesem Leben und das Himmelreich auf Erden bricht sofort aus, wäre überhaupt dieses ganze Dilemma der menschlichen Existenz nicht mehr da. Das kommt, weil wir ins Leiden reingeworfen sind und das ist durch die Ursünde, ist Leiden und Tod über uns gekommen, ja? Wir sind in dieser gefallenen Welt drin. Und wie gehen wir jetzt mit dem Leiden um? Und wir Christen schauen auf das Kreuz. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, um uns zu erlösen. Und unser Weg, mit dem Leiden umzugehen, wo wir meistens sehen, der große Teil kommt dadurch, dass wir unsere Freiheit falsch gebraucht haben. Da ist es der allergrößte Teil des Leidens in meinem Leben, kommt aus der Sünde. Ja, ich habe weder schwere Krankheit noch Armut noch Naturkatastrophen bisher erlebt. Hm. Und es gibt aber viel Leiden. Und es kommt aus meinen Sünden und den Sünden anderer. Ja, die ja über Generationen wirken. Daher kommt das Leiden. Aber umgehen kann ich damit, wenn ich wirklich es mit dem Leiden Christi verbinde, der mich aufruft zu sagen, folge mir nach und sage, ja, ich trage dieses Kreuz, dann wandelt es sich. Und ich komme irgendwie wieder zur Integrität und mein Leiden bekommt Sinn. Ja. Und ich glaube, dass das nur im Christentum ist. Es stellt uns aber immer vor, wirklich dieses Mysterium klären können wir nicht. Wir können nur mit Christus gehen und um die Gnade bitten, dass wir es können und dass wir auch die Erleuchtung kriegen, ja, die Sicht, ja.
Sie haben gerade den Bogen gespannt eben von Leiden, also dass Leiden eine Realität ist, die der Mensch erlebt, eine Wahrheit, die er annehmen muss, bis eben hin zur Person Jesu Christi. Ein sehr interessanter Bogen, der natürlich vor allem ein christliches Denken so spannen kann. Ist ja doch ganz interessant, auch mal über die Person Jesu Christi dann zu sprechen, auch unter dem Aspekt des Relativismus. Die Kirche, der Papst Benedikt XVI. Hat noch als Kardinal Josef Ratzinger und als Chef der Glaubenskongregation das Dokument Dominus Jesus hervorgebracht, eben indem er ja den Wahrheitsanspruch der kirchlichen Lehre noch einmal unterstreicht. Das muss ja dann eigentlich wie eine Bombe eingeschlagen haben in solchen Bewegungen. Hat es ja auch.
Hat es auch. Ja, es hat überall. Also das Dokument heißt Dominus Jesus, also der Herr Jesus, über die Einzigkeit und Heilsuniversalität Jesu Christi und seiner Kirche. Und da das alles ins Schwimmen kommt und da die Christen eigentlich gar nicht mehr wissen, ist Jesus Christus der Heiland aller Menschen, die allermeisten Christen wissen das nicht mehr, hat die Kirche gefunden, jetzt müssen wir es nochmal sagen, der Johannes Paul II. Hat sich total dahinter gestellt und es ging ein Aufschrei durch
Dabei
die ganze
war ja
Welt.
Eigentlich nichts Neues gesagt.
Überhaupt nichts Neues. Sie haben nur nochmal gesagt, das glauben wir. Wir haben es immer schon geglaubt, wir glauben es immer noch. Vergesst nicht, ihr lieben Christen, wir glauben es immer noch. Das ist unser Glaube. Und es kam ein Aufschrei, ungefähr so wie bei Humane Vitae, nicht ganz so, weil es nicht so an die sündhafte Sache geht, den Leuten nicht so viel wegnimmt.
Ja? Jemand, dem die Person Jesu Christi im Grunde genommen egal ist, der hat auch kein Problem damit, wenn dann die Kirche da
aufsteht. Ja, aber diese Kirche, diese katholische Kirche wagt es doch immer noch zu sagen.
Ist es nicht normal, als, ich sage jetzt mal so neutral gesagt, Religionsgemeinschaft, einen Wahrheitsanspruch für seine eigene
jede
Lehre
tut
zu
es. Formulieren? Natürlich.
Das muss doch irgendwo jede Religion tun.
Ja, es tut auch jede Religion und das Komische ist ja auch ein Widerspruch, ist, dass wir sagen, reißen die Türen auf in den Islam, der mit aller Radikalität bis hin zur Gewalt diesen Anspruch vertritt. Und da sagen wir, reißt die Türen auf, nehmt die Türkei in die EU auf und so weiter. Das wird ein böses Erwachen geben. Ja, aber wir lassen es alles fallen, wir zertrampeln unseren Glauben. Für mich war diese Frage, ist Jesus Christus der Erlöser aller Menschen? Was zum Ausdruck kommt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Die größte Hürde meiner Konversion. Also ich habe in diesen Jahren der beginnenden Umkehr und in meinem Buch Mein Weg zu Maria kommt immer wieder das Thema, kann ich das glauben? Weil ich ja in dem New Age, ich hatte ja dieses New Age Ideen da internalisiert, ja. Und dann kam Dominus Jesus und ich habe das Dokument gelesen und habe mich nochmal mit der Frage auseinandergesetzt. Habe darüber einen Aufsatz geschrieben, der in diesem Buch veröffentlicht ist, kein Friede ohne Umkehr, der heißt, sind Märtyrer intolerant? Da ist es eigentlich zusammengefasst, da ist eigentlich auch schon die Antwort drin. Märtyrer sind so überzeugt und ergriffen von Christus, dass sie ihr Leben geben. Oft unter unfassbar grauenhaften Umständen. Ja. Sie gehen bis zum Alleräußersten, wie Christus selber. So überzeugt sind sie von der Wahrheit, aber sie sterben und nicht die anderen sterben.
Ja, und die Leute. Verkörperte Toleranz in dem Sinne.
In eigentlich. Der Tat, bis zum Äußersten. Das ist Toleranz. Das ist Toleranz.
Kann man dann nicht eigentlich auch sagen, dass in der Person Jesu Christi und gerade in seinem Leiden, ich meine, er hat sich ja umbringen lassen von seinen Feinden, von denen er wusste, dass die Anklage nicht richtig ist, hat er sich trotzdem umbringen lassen. Also er hat auch diese Unwahrheit letztlich toleriert.
Genau.
Ist darin dann nicht eigentlich, müsste dann nicht eigentlich auch für jemanden, der das jetzt mal rein objektiv liest, die Bibel, für einen New Age-Bewegten, müsste das nicht eine ordentliche Bewunderung mitschwingen, dass man sagt, da hat jemand so viel Toleranz bewiesen, dass er selbst dafür gestorben ist?
Das Problem ist, dass wenn ich im falschen Denken drin bin, was verbunden ist mit meinem Egoismus, das heißt, wenn ich irgendwo in der Sünde drin bin, dann kommt gleichzeitig die Verblendung. Ich will nicht herausgefordert werden, ich will in meiner Ich-AG bleiben. Ich will mir meine Religion so zusammenzimmern, dass es mir am besten, am bequemsten ist und ich mein Leben so weiterleben kann, wie ich will, in sexueller Chaos und so weiter, wie auch immer. Ja? Und die ganze Religion instrumentalisieren, um in diesem Leben glücklich zu werden, ewig zu leben, gesund zu sein und was es alles ist, ja, was wir uns alles so wünschen. Deswegen findet die Auseinandersetzung nicht statt, sondern nur die Verteufelung eigentlich des Christentums. Ja? Es findet gar keine Auseinandersetzung mehr statt. Es wird gesagt, es ist böse. Und ich wollte noch, ich habe mich, wie gesagt, wieder damit auseinandergesetzt und habe mir nochmal angeschaut, die Berichte, die Passionsberichte in den Evangelien und habe die betrachtet. Und habe mich gefragt, warum ist denn Jesus eigentlich gestorben? Wie war denn das, ja? Dieses ganze Thema angeht? Und Jesus wird gefragt, also es wäre ihn ja da anklagt, sind seine eigenen Leute, sind ja die Juden, die fragen ihn, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelübden? Und Jesus sagt, ich bin es. Und sagt weiter, und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Also die ganze Eschatologie, ja, die Wiederkunft, also ganz groß reißt er das auf, ja.
Jesus, das ist nur unterstrichen.
Ich bin es, ja, mit allem drum und dran, ja. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief, wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Und jetzt können sie, bedauerlicherweise finden sie ihn nicht selber umbringen, sondern sie brauchen den Pilatus. Und sie bringen ihn zu Pilatus und sagen, der hat Gott gelästert und wir wollen, dass er gekreuzigt wird. Und Pilatus sieht, dass er unschuldig ist. Er sieht, also ein Verbrecher ist es eigentlich nicht. Außerdem ist er tolerant. Ja, der ist ein Weltbürger, der kommt aus Rom. Was diese Juden da glauben, ist ihm völlig egal. Ja, und er möchte den eigentlich nicht umbringen und sucht jetzt immer einen Ausweg, wie er aus der Klemme rauskommt. Ja, dann fragt er ihn selber nochmal, also bist du doch ein König? Und Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Und dann sagt Pilatus, was ist Wahrheit? Und geht raus. Also geht raus zu der Masse, die schreit, kreuzige den, ja? Das heißt, er will nicht wissen, was Wahrheit ist und er ist nicht gefestigt. Und was tut er? Er merkt, die wollen Blut sehen und dann denkt er, ja, vielleicht geht es mit dem Geißeln, vielleicht reicht das Geißeln, ja? Und lässt ihn erstmal geißeln, der weiß, er ist unschuldig.
Also eine lasche
Lösung. Das heißt, er völlig, ja, aber er hat auch überhaupt keine Moral. Er ist tolerant und die Leute sind ihm auch wurscht, ja? Das heißt, er lässt ihn geißeln. Das reicht ihnen aber immer noch nicht. Die wollen, dass er gekreuzigt wird. Auch der Barnabas, mit dem Krieg kommt er auch nicht aus der Schlinge raus. Die Frau kommt noch und sagt, ich habe einen furchtbaren Traum, tu es nicht. Er ist dumm. Sehr oft sind Männer dumm, wenn sie nicht auf ihre Frauen hören und solchen Sachen. Ja? Hätte er mal machen sollen. Ja? Und die schreien und dann kriegen sie ihn, die den Tod wollen. Die sagen, wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Und da haben sie ihm, da sind sie nämlich in sein Machtsystem reingegangen. Wenn der Kaiser gegen ihn ist, ist seine Position schlecht und er sagt, okay, kreuzigt ihn.
Und dann stellt er sozusagen
und das ist der tolerante Pilatus. Das heißt, ja,
dann stellt er einfach sozusagen die Wahrheit nur noch in Frage, was ist Wahrheit und lässt er sozusagen offen die Frage.
Das ist für ihn nicht wirklich interessant. Na, was ist denn Wahrheit? Ja, was ist schon Wahrheit? Das würde jeder andere auch sagen.
Das Anzweifeln, was heute ja eigentlich auch häufig passiert.
Ja, das bedeutet, wenn wir heute sagen, Christus ist nicht der Sohn Gottes, dann stehen wir auf der Seite des Pilatus und kreuzigen ihn wieder. Und darüber müssen wir uns klar werden. Es ist keine sekundäre Frage, es ist keine kleine Frage. Das Christentum steht und fällt mit der Frage, ob wir hinter dem Anspruch Christi stehen, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Erlöser aller Menschen. Und das müssen wir uns klar machen und da ist es wichtig, eine Entscheidung zu treffen.
Wo sehen Sie da diesen Anspruch heute gefährdet? Oder wo sehen Sie, dass die Kirche passiert. Oder dass Christen diesen Anspruch aufgeben?
Fragen Sie mal rum bei unseren, oder wir sehen ja, wo sind die Christen, die das noch glauben, noch wissen, vom Innen her wissen, ja, Jesus Christus ist der Erlöser aller Menschen und dies erstmal noch sagen.
Ja,
denn es sagen zu können, wird man sofort mit Fingern auf uns deuten und sagen, du Fundamentalist, du bist der Friedensstörer. Ja, man wird mit großer Emotion, wird man sich gegen uns stellen. Da können wir so friedlich sein, wie wir wollen. Ja. Wir dürfen es nicht mehr sagen. Das heißt, an dieser Stelle ist schon heute, und das verschlimmert sich, ja, also wir werden überall, werden wir an den Rand gedrängt. Wir haben das zugelassen und der Prozess geht immer weiter. Fast in jedem Beruf ist es schwer, Christ zu sein. Also kriegen wir Schwierigkeiten und müssen wir Opfer bringen und kommen vor Entscheidungsfragen. Das ist die entscheidende Frage und jeder muss sich als Christ darüber klar werden, ob er das glaubt oder nicht. Es ist keine nebensächliche Frage.
Wo sehen Sie ganz konkret sozusagen Zeichen der Zeit oder Fragen der Zeit, wo dieser Anspruch vertreten werden muss? Und wenn man ihn aufgibt, gibt man sozusagen auch Jesus Christus auf und stellt sich damit auf die Seite von Pilatus. Wo vielleicht politische Fragen oder gesellschaftliche Fragen, wo sozusagen ganz konkret wird?
Das ist
vielleicht jetzt zum Beispiel die Frage Europa, haben Sie gerade eben angesprochen.
Ach so, ja natürlich.
Klar. Vielleicht Lebensschutz auch?
Ja, klar. Ich meine, wenn wir nicht mehr Europa, ich meine, das ist ja, wenn man da anschaut, diese ganze Diskussion über die Verfassung, dass der Gottesbezug nicht mehr drin sein darf, wird gerechtfertigt mit dem Relativismus, so als wollten die anderen Religionen das. Die Islamis, die stören sich daran an der absoluten korrupten Gottlosigkeit unserer Gesellschaft. Das ist das, was wirklich für sie unerträglich ist und wo sie auf uns eigentlich verachten dafür. Wenn wir gute Christen wären und sagen würden, wir glauben an unseren Gott, hätten die gar nichts dagegen. Also das ist vorgeschoben. Und das Phänomen in unserer Zeit ist, dass wir Christen, die wir diese unglaublich wunderbare Kultur haben, Ja, weil wir zerstampfen sozusagen unser Christentum selber. Und dann gibt es sowas Absurdes, wie in der Verfassung der EU, dass die, wenn es über die Tradition geht, woraus wir gewachsen sind, unsere Wurzeln, dann wollen sie sagen, die Griechen und die Aufklärung und das Christentum nicht erwähnen. Ich meine, es ist so verrückt, dass es so offensichtlich ist, dass es Ideologie ist und Kräfte dahinter sind, die das wollen.
Frau Kubi, Sie haben uns viele Zeichen der Zeit aufgenannt. Sie haben genannt, wenn man diese Zeichen der Zeit benennt, wird man häufig als Fundamentalist beschimpft. Ich denke, liebe Zuschauer, als Fundamentalist hat man immerhin noch ein Fundament, sicherlich nicht das Schlechteste dann, wenn man Fragen der Zeit zu beantworten hat. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen.